Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zur ersten Sendung nach einer Rede, die es tatsächlich in sich hatte. Hören wir mal kurz rein.
Die Gefahr, über die ich mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen mache, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Es ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.
Tja, eine Rede, ein Gedanke, der einen irgendwie nicht loslässt und über den die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, sagt, wir wachen gerade in einer neuen Epoche auf und wir werden uns in rasanter Geschwindigkeit verändern müssen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Das sieht diese Frau ganz offenbar ähnlich und sagt, diese Rede wird noch Stoff für sehr viele akademische Arbeiten sein, denn sie ist, Achtung, ein Meister. Werk in Perfidie, die Werte der liberalen Demokratie europäischer Prägung gegen das liberale Europa selbst zu drehen, sagt sie, das ist eine Form von Bösartigkeit, die wir bis jetzt nicht kannten. Herzlich willkommen der Chefredakteurin der Taz, Ulrike Winkelmann. Ja, und es ist ein Glücksfall, tatsächlich diesen Mann heute in unserer Sendung zu haben, weil er schon am Tag vor dieser Rede die Chance hatte, J.D. Vance, den amerikanischen Vizepräsidenten, zu befragen. Und den wir fragen wollen, warum diese Rede, die im Grunde klang wie Kulturkampf, aber kaum ein Wort zu dem, worum es ja eigentlich gehen sollte, nämlich zur Ukraine. Und was meinte er, wenn er sagt, Vance war erkennbar nicht so richtig glücklich darüber, dass der deutsche Bundeskanzler so offen Kamala Harris unterstützt hat im Wahlkampf? Das hat er nicht vergessen. Heißt das, da hat einer nur zurückgezahlt, was er zuvor auch selber so wahrgenommen hat, nämlich unzulässige Einmischung von außen? Und was jetzt? Die Europäer, sagt er, haben sich in den letzten 3 Jahren selbst verzwergt. Und das sieht man unter anderem an der hysterischen Reaktion jetzt. Herzlich willkommen, Bojan Paczewski. Freue mich sehr. Ja, Trump verhandelt und Europa zahlt, sagt dieser Mann, Europaparlamentarier, früher in der Linkspartei, jetzt an der Seite von Sarah Wagenknecht, der sich offenbar bestätigt sieht. Jetzt wird klar, sagt er, was dieser Krieg in Wahrheit immer war, nämlich ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und Amerika. Soweit so bekannt, interessant ist sein Lösungsansatz. Keine weiteren Milliarden für Aufrüstung, wenn ich das richtig verstanden habe. Stattdessen wieder in Betriebnahme von Nord Stream 2. Die Frage ist, wird das reichen? Und eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang, warum stimmt das BSW, das ja aus der Tradition der Linkspartei kommt und den Kampf gegen den Faschismus sozusagen in der DNA hat, warum stimmt seine neue Partei, also kürzlich im Bundestag, nicht er, aber seine Partei, mit der AfD? Löst das bei jemandem wie ihm ein Störgefühl aus? Das fragen wir Fabio De Masi. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend. In die Runde gibt viel zu besprechen. Frau Prien, vielleicht die erste Frage an Sie. Wenn Sie diese Bilder sehen, die uns heute aus Riad, aus Saudi-Arabien erreicht haben, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, es ist eben eine neue Epoche, in der unsere westliche Wertegemeinschaft offensichtlich nicht mehr trägt und in der die Amerikaner überhaupt kein Problem haben, ohne die Ukraine als das Land, das ja von den Russen in einem furchtbaren Krieg überfallen wurde, und ohne die Europäer und über deren Kopf hinweg zu verhandeln. Das macht mir große Sorgen. Und insofern sind das schon bittere Bilder.
Sind bittere Bilder. Ich würde, bevor wir gleich die journalistische Einschätzung uns holen, Fabio De Masi, den Europaparlamentarier, gerne fragen, wie wird das in Brüssel diskutiert? Wie schaut man auf diese Bilder? Ich meine, egal wohin man da guckt, Europa findet an diesem Tisch nicht statt?
Absolut. In Brüssel herrscht eine große Hilflosigkeit. Ich nehme dort seit vielen Monaten, im Prinzip schon in meiner ersten Woche im Europäischen Parlament, Durchhalteparolen wahr. Und ich glaube, das war ein großer Selbstbetrug. Denn wir sind jetzt in einer Situation, dass genau das eingetreten ist, was ich auch viele Male gesagt habe. Trump wird uns die Rechnung für diesen Konflikt vor die Füße kehren.
Er hat es angekündigt. Also was mich so erstaunt, ist das Erstaunen darüber, dass das jetzt passiert. Geht Ihnen das auch so?
Ja, absolut. Also ich fühle mich in meiner Prognose bestätigt, dass wir am Ende eben einen Konflikt jetzt haben, der damit endet, dass die Ukraine in einer schlechteren Position ist, dass sie einen Teil ihres Territoriums verlieren wird, dass aber vor allem, das dürfen wir ja nicht vergessen, Hunderttausende in den Schützengräben gestorben sind oder verwundet wurden und an dessen Ende wahrscheinlich die Neutralität der Ukraine stehen wird, über die man ja vorher nicht wirklich sprechen wollte. Und ich glaube, im Prinzip haben wir damit die Ukraine verraten, die in einen nicht gewinnbaren Konflikt geführt wurde.
Sehen Sie auch so, Frau Winkelmann?
Nein.
Wir haben die Ukraine verraten, Sie sagen nein?
Also ich finde es immer toll, wie schlau alle immer gewesen sein wollen. Und dabei wissen doch alle, die ein bisschen eingearbeitet sind, wie wenig steuerbar diese Ereignisse waren und ja erkennbar auch sind. Es ist immer was anderes, wenn man was kommen sieht, als wenn es dann reell eintritt und der Schock ist dann eben gleichwohl da und das erleben wir jetzt. Also ja, man hätte wissen können, dass Trump und seine Leute so vorgehen, aber nein, man hat trotzdem jeden Anlass, jetzt schockiert zu sein darüber, was passiert. Und ich glaube, dass es zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine natürlich ein paar Fehlreaktionen gab. Es war grotesk, wie langsam unter anderem Deutschland in die Füße gekommen ist mit der Unterstützung und Hilfe. Aber es ist dann eben sehr viel gemacht worden. Es hat eben nur nicht gereicht.
Bojan Banczewski ist bei uns. Wie ist sozusagen der amerikanische Blick auf das, was da jetzt passiert? Sie sagten, diese Hysterie, dieses hysterische Treffen jetzt heute in Paris, bei dem in Worten nichts, aber wirklich nichts herumgekommen ist. Das ist etwas, von dem Sie sagen, das belegt ein weiteres Mal die Selbstverzwergung Europas, so drücken Sie sich aus. Ist das aus der Sicht der Amerikaner eine Selbstverzwergung, die da gerade stattfindet und schon stattgefunden hat in den letzten 3 Jahren?
Also der Blick in Amerika ist divers, aber wenn Sie von der Trump-Regierung reden, dann sie nehmen ja Europa als einen geopolitischen Zwerg wahr. Und das ist leider auch die Tatsache der Dinge her. Und dass man so eilig einen Gipfel organisiert und dann aus dem Gipfel kommt keine Einigung, nur eine Presseaussendung, ist natürlich etwas bitter. Weil das ist ja der größte Krieg auf diesem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg. Dauert schon 3 Jahre und Europa hat offenbar keinen Plan, ist nicht vorbereitet für diese Verhandlung und hat keine Vorschläge zu machen. Und man müsste sich auch fragen, wer soll am Tisch sitzen in Saudi-Arabien.
Ich glaube, die Frage haben wir eben kurz. Vielleicht können wir das Bild noch einmal zeigen aus Riad, weil es so interessant ist. Wir haben uns kurz vor der Sendung darüber ausgetauscht und Sie sagten so im Vorbeigehen, ganz im Ernst, wer hätte denn da sitzen sollen? Das ist eine gute Frage. Wer hätte denn?
Naja, der deutsche Kanzler ist im Abseits momentan vor der Wahl. Der französische Präsident ist eine sogenannte Lame Duck, hat überhaupt keine Macht zu Hause. Deswegen organisiert er jegliche Gipfel, damit er schöne Fotos produziert aus dem Élysée-Palast. Sonst hat er aber wenig zu melden zu Hause. Also die Lage ist bitter. Der britische Premierminister gehört gar nicht zur EU, hat 20% oder unter 20% in den Umfragen. Und vor allem, also Deutschland will ja keine Truppen aussenden. Großbritannien sagt, vielleicht schicken wir ein paar Tausend. Die Schweden schicken vielleicht etwas, die Polen wiederum vielleicht auch nicht. So ist halt die Lage. Und insofern ist es auch schwierig vorzustellen, dass da bei so einer Verhandlung eine Gruppe von Politikern irgendwie aus Europa kommen könnte. Und die sitzen dann zusammen mit Russland und Amerika.
Trotzdem nochmal die Frage, ich meine, Sie machen Europa-Berichterstattung seit vielen Jahren für das Wall Street Journal, beschreiben das auch immer wieder sehr genau, sagen, was da gerade droht ist, dass im Grunde auch nicht nur Deutschland, sondern Europa unregierbar wird. Das heißt, wir sind in einer ziemlich aussichtslosen Situation und wenn man da mal die Frage stellt, wenn es wirklich jetzt um Grenzsicherung geht, was ein ziemlich steiler Gedanke ist, sich vorzustellen, dass deutsche Bundeswehrsoldaten eine ukrainisch-russische Grenze schützen und dann daraus resultierend die Nachfrage, was passiert denn, wenn dann der erste russische Soldat dieser sehr kampferprobten Armee, die sich auch auf die Brust klopft und sagt, was wollt ihr eigentlich? Wir haben jetzt 3 Jahre Krieg geübt, wir wissen jetzt, wie das geht. Wir sind im Zweifel 1,5 Millionen gegenüber 180.000 Bundeswehrsoldaten. Gegen uns habt ihr überhaupt keine Chance. Und genau in der Situation sitzen wir jetzt.
Naja, zuerst mal, Russland ist schwach. Also es dauert 3 Jahre, die sind nicht wirklich weit vorangekommen in der Ukraine. Ukraine ist ein sehr armes Land, das zweitärmste oder ärmste Land Europas pro capita von BIP. Mhm. Dennoch haben sie Unglaubliches geleistet. Die haben die Russen bekämpft, die haben die Russen zurückgedrängt. Also ich sehe nicht, dass Russland so eine Übermacht ist. Wirtschaftlich ist, ist Russland kleiner als Italien. Deutschland immerhin ist die drittgrößte Wirtschaft der Welt. Mhm. Also man muss diese Dinge im Kontext sehen, wenn man von Selbstverzwergung redet, Europas. Es geht um Geopolitik. Wirtschaftlich ist Europa natürlich extrem stark, weiß nur nicht, ihre Stärke halt auszunutzen. Ich sehe das nicht so pessimistisch. Also leider ist die Lage so, dass es an politischer Führung und vielleicht an politischem Willen fehlt, um die Dinge zu gestalten. Europa braucht ja, sich selbst zu gestalten. Und vor fast 70 Jahren gab es ja die berühmte Suez-Krise, wo die Amerikaner den Französinnen und den Briten gezeigt haben, dass sie keine Kolonialmächte mehr sind. Und jetzt nach 70 Jahren zeigen die Amerikaner Europa, dass sie nicht mal mächtig auf dem eigenen Kontinent sind. Und das ist natürlich besorgniserregend. Mhm.
Frau Winkelmann, Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, das war ein echter Abgrund, der sich da aufgemacht hat. Auch wenn Bojan Maciejewski versucht, jetzt ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Das mit der wirtschaftlichen Stärke stimmt ja. Auch wenn man sich mal die Verteidigungsangaben anschaut, ist ja sehr interessant. Russischer Verteidigungsetat, man weiß das nicht so ganz genau, bei irgendwo über 120 oder 30 Milliarden ungefähr. Wenn man sich nur die Verteidigungsausgaben der Europäer mal anschaut, da sind wir bei 320, 330 Milliarden. Da gibt es so ein paar Tricksereien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, auch die Pariser Feuerwehr ist damit eingerechnet.
Sowas, ja. Bitte? Renten in Deutschland zum Beispiel.
Die sind da auch mit angerechnet?
Ja, glaube ich schon.
Das ist alles mit drin. Umgekehrt sind ein paar Posten, glaube ich, nicht drin. Ne? Also die Atomausgaben, also die Atomstreitkräfte der Franzosen, die Atomstreitkräfte der Engländer sind da nicht mit drin, weil man offenbar den Russen nicht genau sagen will, wie stark sind wir eigentlich wirklich, was können wir eigentlich. Aber es erscheint trotzdem irgendwie seltsam, dass wir dann nicht in der Lage sein sollen, uns im Zweifel alleine zu wehren.
Naja, die Deutschen sind ja Meister darin, sehr viel Geld für Dinge auszugeben, die dann nicht funktionieren. Nicht? Also eine Serie von Rüstungsskandalen der letzten 20 Jahre hat ja nachgewiesen, dass wir zwar Milliarden in Projekte kippen, aber dann fliegt das Flugzeug nicht und dann taucht das U-Boot nicht. Und wir wissen auch, dass man sehr viel Geld für eine relativ große Armee ausgeben kann, die aber dann eben keine Kampfstärke hat. Wir waren ja schon von relativ wenig Leuten in Afghanistan überfordert bei einer Truppe, die damals noch 250.000 Leute hatte. Das bedeutet, das Geld ist nicht der einzige Indikator für Kampfkraft. Und das muss wahrscheinlich Europa sich jetzt überlegen, wie es eine gemeinsame Armee eventuell aufstellen kann oder wie es seine Truppen so zusammenwirft, dass sie dann eben eine ähnliche Kampfkraft aufbieten können wie die Russen.
Ganz im Ernst, die Szenarien, wie könnten die gehen? Also angenommen, da kommt es jetzt tatsächlich zu einer Feuerpause, vielleicht sogar einem echten Waffenstillstand, Herr de Masi. Und da gibt es auf der anderen Seite diese durchaus kampferprobte russische Armee. Ist es glaubwürdig, wenn die Russen sozusagen so tun, als würden die dann jetzt einfach wieder zurückziehen? Oder sagen die, wenn wir schon da sind, dann machen wir jetzt halt eine Militärübung in Belarus? Und dann bleiben wir da erstmal eine Weile. Und dann stehen die plötzlich direkt an der polnischen Grenze. Sind wir darauf ernsthaft vorbereitet, wenn man, darauf weist Bojan Banczewski hin, sich mal anschaut, dass wir weniger für Rüstung ausgeben als beispielsweise Nord- und Südkorea zusammen? Die Zahl ist beeindruckend, ne?
Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, niemand weiß, wie viel Nordkorea ausgibt, aber so um die 30% des Bruttoinlandsprodukts. Also das ist natürlich mit nichts zu vergleichen hier. Aber das Problem ist, die haben mehr Munition an Russland geliefert als Gesamteuropa in den letzten 3 Jahren.
Wahnsinn.
Jetzt expandiert natürlich Europa die Produktionskapazitäten. Dieses Jahr wird zum Beispiel Rheinmetall mehrere Werke haben als vorher, aber die Lage ist schon irgendwie bitter, dass das reichste Binnenmarkt der Welt halt nicht in der Lage ist, schnell was zu leisten, wenn es zu leisten gilt.
Herr de Masi, da sind Sie wieder, diese Durchhalteparolen, dieses Autosuggestive, das das hat, aber im Grunde mündet das viel zu selten in konkretes Handeln. Wie kann das sein?
Also zunächst würde ich uns nicht empfehlen, den Weg Nordkoreas zu gehen und zu viel in unserem
Nein, aber es ist trotzdem interessant, diese Zahlen mal gegenüberzustellen. Ne?
Verzeihen Sie mir die Polemik. Aber ich finde, es gibt einen großen Widerspruch in der deutschen Debatte. Der Kollege des Wall Street Journal hat ja gesagt, und da stimme ich ihm ausdrücklich zu, Russland ist eigentlich schwach. Sie haben es nicht geschafft in diesen 3 Jahren. Sie haben sich da festgebissen in 20% des Territoriums. Und es wurde auch immer verbreitet, die Ukraine könnte diesen Konflikt womöglich sogar gewinnen. Also es gab ja Debatten darüber, ob Scholz jetzt sagen soll, sie soll nicht verlieren oder sie soll womöglich gewinnen. Also auf der einen Seite sagt man, der Russe ist ganz schwach. Aber auf der anderen Seite malt man immer an die Wand, der steht morgen vor dem Brandenburger Tor. Das passt nicht zusammen. Und ich würde sozusagen davor warnen, dass wir haben jetzt einen Überbietungswettlauf gerade. Also Herr Habeck von den Grünen sagt zum Beispiel 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investieren. Das ist auch ungefähr die NATO-Debatte, die jetzt läuft. Das wäre ein Drittel des deutschen Staatshaushalts unter den Bedingungen der Schuldenbremse. Die AfD kann sich sogar über 50% vorstellen. Ich halte das für völlig verrückt. Und ich glaube, dass die Höhe...
Die AfD kann sich 5% vorstellen. Ne?
5% des Bruttoinlandsprodukts, ja, was aber etwa 45% des Staatshaushaltes wären. Mhm. So, und Frau Weidel hat ja sogar gesagt, sie kann sich sogar noch mehr vorstellen. Deswegen habe ich jetzt mal großzügig aufgerundet auf die Hälfte.
Ich will nur sagen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Polemik an dem Punkt, wenn man sich diesen Ausschnitt mal anhört. Ich will das nur einmal in den Kontext stellen. Sie wurde gefragt, was können Sie sich denn vorstellen? Und dann war eine der Vorgaben, können Sie auch 5% vorstellen? Sie sagte, ja, notfalls auch das.
Also das sie hat gesagt, sie hält das für wahrscheinlich. Ja, und sie hat explizit mehrfach gesagt,
ich will nur sagen, man merkt an jeder Stelle immer wieder, dass Wahlkampf ist.
Eine deutliche Steigerung der Rüstungsausgaben möchte. Ja,
aber würden Sie dem widersprechen?
Ja, dem würde ich widersprechen.
Sie würden sagen, wir brauchen keine...
Weil die Frage, wie viel wir in Rüstung investieren, ist natürlich keine festgemeißelte Zahl. Ich finde es verrückte Zeiten. In der New York Times stand jetzt, dass ausgerechnet Donald Trump, der Hasardeur, den Chinesen angeboten hätte, sich bei nuklearer Abrüstung zu engagieren und die Militärausgaben um die Hälfte zu reduzieren. Jetzt ist die Frage, ob das glaubhaft ist von Donald Trump. Aber das heißt, ausgerechnet Donald Trump redet über Abrüstung und wir reden in Europa über Aufrüstung. Und wir haben ja, Sie haben das ja selber gesagt, bereits in Europa, in den europäischen NATO-Staaten, das Dreifache der Militärausgaben Russlands. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben 89 Großwaffensysteme in der EU, die USA nur 27. Frau von der Leyen wurde überhaupt nur Kommissionspräsidentin, weil sie über einen Beschaffungsfilz bei der Bundeswehr gestolpert ist. Und wir haben bereits vor der Zeitenwende... ich will Ihnen sagen, ich mache gerne Wahlkampf. Wissen Sie warum? Weil wir das zentrale soziale und wirtschaftliche Thema der nächsten Jahre in diesen ganzen letzten Wochen komplett in den Medien, in der Politik, aus dem Wahlkampf herausgehalten haben. Es wurde jetzt bekannt, dass Frau Baerbock gesagt hat, wir müssen da über 700 Milliarden in der EU diskutieren. Man will jetzt an die europäische Schuldenbremse heran, aber nicht um Universitäten oder Spitzentechnologie zu investieren, sondern in Rüstung. Und da wird gesagt, das debattieren wir nach der Wahl. Wissen Sie, und ich sitze hier, weil ich das nicht durchgehen lassen möchte. Ich finde, alle Parteien müssen sagen, wenn sie ein Drittel bis zur Hälfte des Staatshaushalts in Rüstung investieren wollen, wie soll die wirtschaftliche Zukunft in Deutschland aussehen, wenn jetzt schon unsere Brücken, unsere Straßen, unser Bildungssystem marode ist? Und unsere Bahn eben nicht mehr pünktlich fährt.
Aber dann trotzdem noch die Frage an Sie. Also Sie würden sagen, wir sollten Nord Stream 2 wieder aufmachen. Wir sollten mit den Russen uns ins Benehmen setzen. Wir sollten diese Kriegskasse weiter füttern.
Zwei Bemerkungen dazu. Erstens, es gibt jetzt verschiedene Studien. Ja, also das sind jetzt keine Institute, die im Verdacht stehen, mir nahezustehen, die gesagt haben, dass diese Sanktionen eben nicht einen Beitrag dazu geleistet haben, die Kriegsfähigkeit Putins zu beschränken.
Das ist nicht die Antwort auf die Frage.
Und warum? Warum? Weil Putin seinen Krieg, seine Soldaten in Rubel bezahlt, nicht in unseren Gaseuros. Er braucht Devisen für Technologieimporte, Flugzeugbau. Das hat er alles mit den Chinesen umgestellt, dort seine Wertschöpfungsketten. Zweitens, selbst die USA haben lange Zeit Uran aus Russland importiert für ihre Atomkraftwerke.
Franzosen
die auch. Lachen sich über uns schlapp. Und drittens, wenn wir jetzt von Trump erpresst werden, Trump sagt ja zu uns, ihr müsst mehr von meinem Fracking-Gas kaufen, sonst erhebe ich zum Beispiel Strafzölle. Dann machen wir uns doch völlig nackt und erpressbar von Trump, wenn wir nicht zu dem Prinzip übergehen, zu sagen, wir nehmen den billigsten Anbieter. Und ich will Ihnen sagen,
Nord Stream 2 wieder aufmachen.
Ich würde sofort in den USA kaufen, wenn ich günstiges Gas von dort bekomme. Ich will Ihnen sagen, haben wir nach dem Irakkrieg angefangen, irgendwie uns in einen Sanktionswettbewerb mit den Vereinigten Staaten zu begeben? Natürlich nicht. Sondern wir müssen doch sehen, dass diese Sanktionen uns mehr geschadet haben, als dass sie Putin geschadet haben. Wir haben das Dreifache der Energiepreise unserer Unternehmen. Und zweitens, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir sozusagen das machen, kann das ja auch ein Anreiz sein, dass wir Putin an den Verhandlungstisch bekommen und auch, dass sich Europa wieder ins Spiel bringt. Und wir zeigen Trump, du kannst mit uns so nicht umgehen. Wenn du deine Interessen vertrittst, vertreten wir auch unsere Interessen.
Das heißt, Sie hätten kein Problem damit, mit diesem Kriegsverbrecher, den wir da gerade im Hintergrund sehen, einfach wieder ganz normal Geschäfte zu machen.
Wissen Sie, wir machen Geschäfte mit Saudi-Arabien und wir importieren.
Das ist alles Whataboutism, macht es nicht besser.
Nein, das sind keine Whataboutism. Wissen Sie eigentlich, dass wir vermehrt Fracking-Gas aus Russland importieren, waren kürzlich die Zahlen. Das macht doch keinen Sinn. Wir schneiden uns vom Pipeline-Gas ab, aber wir kaufen mehr Fracking-Gas, auch aus Russland. Okay. Wo ist da die Logik? Das kann mir keiner erklären.
Wie sieht man das denn in der CDU, Frau Prien?
Putin ist ein neoimperialistischer Aggressor. Der hat im Sinn, unsere westliche Werteordnung zu zerstören. Und der wird alles tun, um die Völker in Mitteleuropa, die er zu seinem großrussischen Reich da zählt, zu unterjochen. Und wenn es eine Lehre gibt aus dem Zweiten Weltkrieg und auch für uns Deutsche eine Lehre gibt aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man solchen Potentaten nur durch Stärke begegnen kann. Ich teile Ihre Auffassung überhaupt nicht, Herr de Masi, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der versteht nur klare Worte, der versteht nur Stärke. Und ich glaube, wir müssen aufhören mit dieser Selbstverzwergung Europas. Ich teile das absolut. Es fehlt uns nicht an der wirtschaftlichen Kraft, sondern es fehlt uns an dem politischen Willen. Und wir haben uns immer darauf verlassen, dass die Amerikaner, die ja auch noch hier sind, ich meine, die amerikanischen Truppen sind hier, wir sind unter dem Sicherheitsschirm der Amerikaner, noch sind sie ja da. Mhm. Und wir haben uns immer darauf verlassen, dass es weiter funktionieren würde. Und jetzt werden wir erwachsen werden müssen, auch politisch erwachsen werden müssen und werden und für uns selber Verantwortung übernehmen müssen.
Frau Prien, ich will mal die ketzerische Frage stellen. Was machen wir denn? Wir wissen, der War on Terror zum Beispiel der Vereinigten Staaten hat über 4,5 Millionen direkte und indirekte Tote gekostet. Das ist eine Studie der Brown University. Was machen wir denn, wenn jetzt Trump tatsächlich sich mal Grönland holt oder seine Pläne für den Gazastreifen umsetzt? Sagen wir dann, wir treiben jetzt keinen Handel mehr mit den Vereinigten Staaten, weil hier eklatant das Völkerrecht gebrochen wird. Wir müssen diese Dinge doch einmal zu Ende denken. Ich rechtfertige nicht den Angriff von Putin. Ich missbillige das, wenn gebrandschatzt, gemordet, vergewaltigt und zerstört.
Das kann man verbal alles sagen, aber die Frage, macht auf der anderen Seite weiter Geschäfte mit ihm.
Naja, die Frage ist ja,
nämlich das entscheidende Geschäft.
Die entscheidende Frage ist doch, schadet es Putin oder schadet es uns? Und ich habe kürzlich...
Das ist das einzige Thema, nur diese ökonomische Kategorie.
Ja, sonst ist es
an keiner Stelle irgendwann mal um Moral, um Werte, die auch Ihre Partei immer hochhält. Es geht an keiner Stelle um die Frage, was ist eigentlich gut und böse.
Wenn es um Moral ginge, dann würden wir ja jetzt nicht auf einmal die Saudis wieder unsere dicksten Kumpels sein.
Nein, die sind ja auch nicht unsere dicksten Kumpels. Daran kann doch gar keine Rede sein.
Es geht nicht um Moral, sondern es geht um Interessen in der Außenpolitik. Das ist ein alter Satz von Egon Bahr. Und ich glaube nicht, dass es hier um Moral geht, sonst hätten wir nicht die doppelten Maßstäbe. Ich habe gerade ein Interview gelesen im Spiegel mit dem ehemaligen Präsidenten des Weltsicherheitsrates aus Singapur. Ein sehr erfahrener Diplomat, einer der ersten, die das sogenannte asiatische Jahrhundert beschrieben haben. Der hat gesagt, die ganze Welt sieht, wie er zum Beispiel im Gaza-Konflikt, welche Doppelmoral dort herrscht.
Geiseln wir hier jeden zweiten Abend.
Und ich glaube,
das ist aber alles nicht die Antwort. Sie weichen der entscheidenden Frage immer wieder aus.
Das ist meine Antwort. Wir können nicht.
Sie sagen, weil Gaza, dann können wir auch Geschäfte mit Putin machen. Sorry, das ist die Art von Logik, da komme ich nicht mit.
Ja, was ist denn Ihre Antwort? Würden Sie also sagen, bei jedem Völkerrechtsbruch müssen wir haben über den Kalten Krieg hinweg die Energielieferung sozusagen bezogen? Aus der Sowjetunion.
Auch so ein Narrativ, auch so eine Erzählung.
Ist aber korrekt.
Fragen Sie doch mal die Ukrainer, wie die das erlebt haben im Kalten Krieg.
Ist doch korrekt.
Die Deutschen,
es war
die Ukrainer
ja so.
Nicht.
Und deswegen sage ich, wenn wir mit diesen Sanktionen uns mehr schaden als Putin, ist das nicht das geeignete Instrument.
Okay, Frau Winkelmann, wie sehen Sie das?
Wahr ist, dass der Westen seine eigenen Standards in den letzten Jahrzehnten nicht eingehalten hat.
Alles richtig.
Wahr ist auch, dass das mit wechselnden Regierungen in den USA zu tun hatte. Das ist unter Biden besser gelaufen als unter Bush und unter Trump 1. Aber das muss uns ja hier in Europa nicht davon abhalten, Standards aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist es was anderes, ob ich versuche, und das war ja eine Strategie, den russischen Aggressor Putin zu isolieren, weil er ein Land in Europa angegriffen hat, oder ob ich mit Saudi-Arabien, was ebenfalls ein schmutziges Regime ist, aber immerhin gerade nicht gegen die Nachbarn Krieg führt, mit dem wir was zu tun haben wollen.
Im Jemen sind halt nicht Europäer. Also das finde ich auch eine Form.
Aber wenn Sie realistisch und strategisch argumentieren möchten, müssten Sie ja die Ausgangssituation ebenfalls beleuchten und sagen, nein, Saudi-Arabien schadet Europa gerade nicht so sehr, wie Putin das tut. Insofern war es nur richtig zu versuchen, Putin zu isolieren. Es ist halt nicht gelungen. Und ja, es gibt guten Grund, darüber enttäuscht zu sein, dass die Sanktionen eben nicht gewirkt haben. Also gemessen an dem Spektakel, das hier stattfand, als es um Sanktionen und deren Maß etc. ging, war es peinlich, wie wenig die erreicht haben. Ja, es war so.
Nochmal, also die Debatte auch um Moral, die Selbstverzwergung, die Frage, wie schaut Amerika drauf? Ist das der Grund, auch diese Uneinigkeit, diese Unentschlossenheit, die wir auch letzten Endes hier auch wieder abgebildet sehen, dass die Amerikaner, dass jemand wie Trump sagt, die brauchst du nicht mehr ernst nehmen, den hören wir gar nicht mehr zu. Wir machen da jetzt unser Ding. Und apropos die Rede von J.D. Vance, und bin gleich sehr gespannt darauf, was Bojan Maciejewski erzählt, darüber, was das eigentlich für ein Mann ist, über den wir da die ganze Zeit reden. Sie sagen, das war ein Moment, diese Rede, der an Perfidie im Grunde nicht zu überbieten war. Also sozusagen die Meinungsfreiheit, die Werte des alten Europas drehst du so, dass du sagst, genau dort ist jetzt diese Meinungsfreiheit am allermeisten in Gefahr. Und das müssen wir dringend ändern. Und im zweiten Teil dann, wir hören das auch gleich nochmal, die Warnung davor, immer weiter an diesen komischen Brandmauern festzuhalten, weil man sowieso Zukunft ganz neu denken muss. Das war sozusagen der Tenor dieser Rede. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also ich war gleichermaßen fasziniert wie entsetzt. Also fasziniert davon, wie durchgearbeitet diese Rede war. Mhm. In der Weise, dass sie, wie gesagt, die Werte des übrigens alten und neuen und künftigen Europas gegen Europa drehte. Und dann eben verband eine vermeintliche Sorge hier um die demokratische Willensbildung mit einer unverhohlenen Drohung. Und all dies eben zugunsten eines Begriffs von Meinungsfreiheit, der maßgeblich von Elon Musk und seinen Interessen natürlich verkörpert wird, über Twitter, jetzt Ex, Giftgalle, Hass und Spaltung in der Welt zu verbreiten. Und das war erstaunlich gut und erstaunlich schrecklich.
Mhm. Bojan Maciejewski hat den Tag zuvor zum Interview getroffen. Was ist das für ein Mann und warum diese Rede?
Also da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Der schien mir hochintelligent zu sein, hochgebildet, hochkompetent. Ich habe die Rede im Voraus bekommen von ihm. Ich habe sie da gelesen, war sehr überrascht natürlich, weil in der ersten Fassung der Rede war gar keine Erwähnung von Ukraine oder Sicherheit oder NATO. Oder
das tauchte gar nicht auf.
Ja, und dann hat er ein bisschen überarbeitet am Ende. Und ich habe natürlich gefragt, warum schreiben Sie so eine Rede? Also das erschien mir ein bisschen komisch, vor allem die Brandmauer, der zweimal war erwähnt in der ersten Fassung, dass diese Brandmauer niedergerissen wird oder werden muss. Und er meinte, es ist einfach, was ich glaube. Also ich beobachte das sehr. Europa bedeutet mir viel. Ich mag Deutschland auch. Und sowas geht nicht. Meinungsfreiheit ist am allerwichtigsten. Ich weiß nichts über die AfD, interessiert mich auch nicht so sehr.
Kennt er sich wirklich aus mit der AfD?
Nee, was war ja glaube ich gar nicht. Jetzt hat er natürlich Alice Weidel kennengelernt. Also vielleicht weiß er ein bisschen mehr.
Und warum trifft er Alice Weidel aus dem...
Das war, glaube ich, auch ein Teil dieser Mentalität, wo er den Deutschen zeigen wollte, weil der hat ja in der Rede gesagt, die sogenannten Linksextremen und Rechtsextremen sind gar nicht eingeladen worden zu der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der ja die Rede gehalten hat im Hotel Bayerischen Hof. Und um den Veranstalter zu zeigen, hat er persönlich die Alice Weidel zu sich eingeladen, oben im Hotel. Und dann kam sie halt zu ihm, zu diesem Treffen.
Das heißt, ihr grenzt sie aus und ich suche eben, aber das Gespräch.
Ja, eben, glaube ich, das ist so symbolisch gemeint gewesen. Mhm. Obwohl, das haben wir ja nicht besprochen und mir hat er auch nicht erzählt. Vielleicht war das ja auch spontan entschieden worden. Ich wusste ja gar nichts davon. Mhm. Aber das, die Rede war ja eh klar, also der Ton der Rede und der Inhalt. Und er meinte, ich glaube einfach daran. Und übrigens hat er auch aber gesagt, die deutschen Politiker und die europäischen Politiker im Allgemeinen haben alle Kamala Harris unterstützt, inklusive der deutschen Kanzler. Und dann hat er sich eine Bemerkung erlaubt, das habe ich auch nicht gern gehabt, hat er gesagt. Also da hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt.
Da ging es auch darum, eine Rechnung zu begleichen. Ja,
ja, ein bisschen schon.
So nach dem Motto, ihr mischt euch bei uns ein und jetzt mische ich mich mal bei euch ein.
Hierzulande hat man vielleicht auch nicht begriffen, was da los ist in Washington. Ich glaube, da ist so ein Geist der Revolution unterwegs, wissen Sie. Und J.D. Vance ist viel ideologischer, intellektuell, sowohl als auch irgendwie von seinem Verständnis der Geschichte revolutionärer als Trump. Momentan ist Trump ja der konventionellste Figur in diesem ganzen Universum, Trump-Universum. Der mag Golf, der mag schöne osteuropäische Frauen, der mag Hotels, der mag Luxus. J.D. Vance ist an was anderes interessiert. Ja?
Das heißt, dass Sie unter einer konventionellen Figur verstehen.
Nee, aber ich meine im Kontext von diesen politischen Bewegung um sich herum. Die reden ja von Nation, die reden von Nationalismus, die reden von Kultur, die reden von Zivilisation, und wie Migration ja eine große Gefährdung ist für diese westliche Zivilisation und Demokratie. Sowas hört ja man von Trump nicht, von J.D. Vance eben schon. Und ich glaube, keine Revolution wird ja in der Grenzen des Landes, die tendieren sich zu exportieren, die revolutionären Geister. Mhm. Und ich glaube, das war ein bisschen so in München letzte Woche. Der Vance hat einen Teil dieser Revolution exportieren wollen eben, ja. Mhm.
Ich muss mal gerade was fragen. Ich meine, J.D. Vance stellt sich in München hin und redet 20 Minuten lang im Grunde im Sinne der AfD. Er macht Wahlkampf für die AfD. Haben Sie ihn im Gespräch zurückgefragt, ist das nicht ein Unterschied, ob man von hier aus sagt, wir finden Kamala Harris besser als Trump, oder ob man sich dort vor Ort in eine Konferenz in einer Stadt stellt und sagt, ich mache jetzt Wahlkampf für euren politischen Gegner?
Ja, natürlich. Der meinte, das hat mit Wahlkampf nichts zu tun. Also ich mache ja keinen Wahlkampf für die AfD. Dann hat er natürlich alles weiter eingeladen, was er mir damit nicht erzählt hat. Und der meinte, im Grunde genommen, wir stimmen überein in der Sache Migration. Ich glaube, das ist halt eine der großen Herausforderungen für Europa und für die westliche Welt. Und wenn die AfD die einzige Kraft ist, die Migration stoppen will, dann so sei es. Und ich bin dabei. Das war die Message halt. Für die andere Politik von der AfD wollte sie sich gar nicht äußern.
So, und dann gab es diesen, und deswegen hören wir uns das jetzt einmal kurz an, einen sehr interessanten Moment, als es um die Meinungsfreiheit ging, die in Europa offenbar in akuter Gefahr ist. Wir hören mal kurz rein.
Wenn die amerikanische Demokratie 10 Jahre lang Greta Thunbergs Schelte überleben kann, dann überlebt ihr auch ein paar Monate mit Elon Musk. Aber keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche oder europäische, wird es überleben, Millionen von Wählern zu sagen, dass ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnung und ihre Bitten um Hilfe es nicht wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Brandmauern.
So, die Reaktion, intellektueller Tiefflug, Strack-Zimmermann, übergriffig, sagte Friedrich Merz, gehört sich nicht, Olaf Scholz, kümmere dich um deinen eigenen Kram, Robert Habeck, exzellente Rede, wenig überraschend, Alice Weidel. So, glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass die Meinungsfreiheit in Europa in Gefahr ist?
Also mir hat er gesagt, dass er das glaubt. In seinem Team habe ich Ähnliches gehört. Also man darf ja annehmen, dass er das glaubt. Entweder glaubt er das oder das ist höchst zynisch, aber dann kann ich ja auch nicht erklären, warum er so eine Rede halten will, weil das ist schon irgendwie unorthodox, so hier aufzutreten. Das ist
ein,
man muss ja auch bedenken, das ist seine erste große Rede nach der Amtsübernahme, im Ausland zumindest.
Du sagst, da kommt die Bedrohung von innen.
Ja.
Das heißt, du glaubst, der Westen sozusagen erledigt sich von innen heraus, implodiert.
Gut, man muss ja auch sagen, Sie werden, glaube ich, ja reden wollen von 60 Minutes, diese News.
Ja, in dem Zusammenhang sehr interessant. Das muss man einmal kurz erklären.
Ja,
bitte. Einmal kurz erklären, also 60 Minutes, legendäres Format. Also
legendäre Sendung, Reportageformat aus den Staaten und die machen jede Episode über was anderes und diese Woche haben sie eine Sendung über Deutschland. Die sind in Deutschland gewesen und die haben deutsche Staatsanwälte und die Polizei begleitet bei so Hausdurchsuchungen, bei Verhaftungen, bei gewissen Dingen, die mit eben mit Meinungsfreiheit zu tun haben, ja. Und das ist, glaube ich, für J.D. Vance gefundenes Fressen. Der hat sofort das auf Twitter oder auf X gepostet und gemeint, schaut ihr hin, was in Deutschland passiert.
So, ich kann jetzt nicht genau zitieren, aber Zeit, genau, ist eben sein Message war das. Ist das Zufall, diese Rede und jetzt diese Reportage?
Nee, klar ist das Zufall. Also 60 Minutes ist eher linksliberale Sendung. Also normalerweise ist J.D. Vance ein großer Kritiker davon und sie von ihm. Also ich glaube, das ist der reine Zufall, ja.
Also das einmal ganz kurz richtig zu kontextualisieren, das ist interessant, ne? Die Kollegen, die CBS-Kollegen, haben deutsche Staatsanwälte begleitet bei Hausdurchsuchungen gegen mutmaßlich strafbare Online-Posts. An einem, das ist wichtig, das zu verstehen, Aktionstag gegen Hasskriminalität im Netz. Ne, das ist nicht jeden Tag in Deutschland so. Das ist wie ein Aktionstag gegen, weiß ich nicht, Radarfallen im ganzen Land, weil heute kümmern wir uns mal um die Raser und so weiter, insbesondere um Leute, die zu schnell fahren. Und wir schauen einmal kurz rein, das ist ganz interessant in dieser Reportage. Es gibt drei beispielhafte Fälle, die zitiert werden, so nach dem Motto, schaut euch an, das hier unter anderem ist in Deutschland strafbar. Wir schauen mal kurz rein.
Das Schlimmste aus dem Internet wird in roten Aktenordnern aufbewahrt. Vollgestopft mit Ausdrucken von Online-Verleumdungen, Drohungen und Hass.
Das ist eine Straftat.
Was steht da?
Kletterpark vor Flüchtlinge.
Die schlagen also vor, dass Flüchtlingskinder in Umspannwerken spielen sollen.
In diesem Fall musste jemand 3.750 Euro Strafe zahlen. Das ist kein Strafzettel.
Das ist kein Strafzettel. Und hier wird vorgeschlagen, Asylbewerber umzubringen. Diese Polizeieinheit hat in den letzten 4 Jahren rund 750 Fälle von Volksverhetzung aufgeklärt.
So, und es gibt einen Grund, warum das bei uns strafbar ist, Frau Prien. Anders als in den USA. In den USA würde das so durchgehen, das wäre okay. Von der Meinungsfreiheit gedeckt, weil Free Speech ein großer Wert ist.
Also der erste Amendment der Verfassung garantiert die freie Meinungsäußerung.
Und das würde dort auch unter diese freie Meinungsäußerung fallen?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin ja kein Jurist, viel mehr ist da erlaubt,
genau.
Sicherlich.
Ja. Genau. Warum bei uns nicht, Frau Prien? Sie sind die Juristin in der Runde.
Natürlich aus der historischen Erfahrung heraus, dass wir natürlich die Meinungsfreiheit sowie die Pressefreiheit hohe demokratische Grundrechte sind, aber der Menschenwürdesatz gilt eben letztlich als Schranke auch bei diesen Grundrechten. Und wenn wir im Übrigen uns anschauen, natürlich sind zum Beispiel Nazi-Symbole sind bei uns verboten, weil wir haben eine Geschichte, das ist in Amerika anders, wir haben eine Geschichte, in der wir versuchen, unsere Demokratie am Menschenwürdesatz auszurichten. Und wir wollen nicht, dass ein faschistisches oder nationalsozialistisches Gedankengut bei uns wieder Fuß fassen kann. Deshalb haben wir auch so etwas wie ein Parteienverbot, was wir sehr sparsam anwenden. Aber wir haben versucht, diese Demokratie gegenüber dem Totalitarismus irgendwie zu imprägnieren. Wie schwer das ist, sehen wir gerade.
Immun zu machen, sozusagen.
Ja, immun zu machen, das gelingt ja nicht. Gelingt nicht, genau. Aber zu imprägnieren, insofern, als dass wir versuchen, über einen klugen Umgang mit diesen Instrumenten, die ja auch sehr sparsam sind, das Verfassungsgericht legt uns da ja auch große Fesseln an. Das ist ja nicht so, dass man mal eben irgendwie jemanden oder eine Partei verbieten könnte. Das ist auch richtig so. Ob da jetzt jede Aktion, die da gemacht wird von der Staatsanwaltschaft, ob das so sein muss, in den Zeiten des Internets, das ist dann mal eine andere Frage. Aber auch grundsätzlich gilt doch, das, was verboten ist im Umgang miteinander, eins zu eins, im analogen Umgang, muss eigentlich auch im Internet verboten sein. Das ist schon richtig. Und da haben wir ein etwas anderes Verständnis, die Vereinigten Staaten, als wir. Trotzdem habe ich immer geglaubt, wir haben ein gemeinsames liberales Grundverständnis. Und der Grundrechtsschutz ist ja auch etwas, was wir von den Amerikanern letztlich auch übernommen haben. Also deshalb ist das ja auch so enttäuschend, was wir gerade erleben. Ich würde auch,
Das ist ein Bruch.
Und ich würde auch nach wie vor sagen, es gibt keine Äquidistanz zu den Vereinigten Staaten und zu Russland. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit sehr vielen Amerikanern gemeinsame Werte teilen. Ich würde auch sehr davor warnen, jetzt mal eben von uns aus dem Bruch mit den Amerikanern zu forcieren. Es ist immer noch so, dass wir mit großen Teilen dieses Landes uns viel verbindet und wir haben den Amerikanern wahnsinnig viel zu verdanken. Deshalb würde ich im Moment auch eher dafür plädieren, möglichst viel Kontakte in die Vereinigten Staaten zu pflegen und zu versuchen, insbesondere mit der amerikanischen Zivilgesellschaft in sehr engen Kontakt zu bleiben und vielleicht noch in einen engeren Kontakt zu gehen und jetzt nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Herr Dimasi.
Also ich glaube, das eine ist, wir erleben natürlich eine Übergriffigkeit von Elon Musk und anderen, die sich hier in den Wahlkampf einmischen. Das stimmt. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, wir haben ja eine eigentlich historisch noch nie dagewesene Daten- und Kommunikationsmacht dieser Tech-Oligarchen. Ja, also die Facebook hat ein Drittel der Menschheit als Kunden, wenn man diese ganzen anderen Apps noch dazu zählt. Und das ist ja eine enorme Kommunikationsmacht. Das hat natürlich Auswirkungen, die entscheiden über ihre Algorithmen, was wir lesen, denken, wie wir Nachrichten konsumieren. Und solange aber ein Mark Zuckerberg oder ein Bill Gates oder ein Jeff Bezos, dem die Washington Post gehört, sich irgendwie in einem liberalen Spektrum bewegt haben, wurde das überhaupt nicht problematisiert von der Politik. Und jetzt wachen die auf und die waren natürlich alle bei der Amtseinführung von Trump und sitzen da jetzt auf dem Schoß, weil sie wissen, es gilt weiter, Business zu machen. Und das ist das eine. Das andere ist, auf der Münchner Sicherheitskonferenz gab es auch den Beitrag, ich glaube, eines indischen Diplomaten oder sogar des Außenministers, ich weiß das nicht mehr so genau, der hat gesagt, seht ihr, wenn ich mir angucke, wie sich der Westen hier bei uns, die Diplomaten in meinem Land, in anderen Ländern aufführen, da wäre was los, wenn wir das bei euch so machen würden. Und das stimmt auch. Also wir haben immer einen missionarischen Anspruch gehabt gegenüber dem Rest der Welt. Und was jetzt diese ganze Debatte um Meinungsfreiheit angeht, natürlich, es gibt wirklich Abscheuliches in der Welt des Internets, was die Leute sich nur trauen, wenn sie sagen, in der Anonymität sind. Mhm. Und es gibt strafbare Inhalte und gegen die muss man auch vorgehen. Aber die Leute greifen sich an den Kopf, wenn zum Beispiel der Attentäter von Magdeburg im Prinzip seine Tat öffentlich ankündigt und unsere Sicherheitsbehörden sind überfordert und gleichzeitig wird wegen einer Politikerbeleidigung und dem Paragraph 188 den Leuten die Bude auf den Kopf gestellt. Ich habe übrigens kürzlich selber einen Brief bekommen, das Landeskriminalamt aus Berlin, wo die mir vorgeschlagen haben, jemand zu belangen, der mich irgendwie als von Putin gekauft dargestellt hat, was natürlich ein Witz ist. Ich war sogar im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions, aber das nur nebenbei. Ich habe dann öffentlich auf X einfach diesen Mann, ich konnte sagen nachvollziehen, was er für einen Account hat, eingeladen zu mir nach Brüssel und gesagt, dann lass uns doch mal vor laufender Kamera über die Lösung des Ukraine-Konflikts diskutieren. Wollte er irgendwie auch nicht oder hat nicht drauf reagiert. Aber ich finde, man kann das auch anders lösen. Und wir sind, selbstverständlich sollen Politiker nicht bedroht werden. Selbstverständlich sind Politiker auch Menschen und haben auch eine Menschenwürde. Aber wir sollten nicht so weinerlich sein. Und wenn dann polizeiliche Ressourcen für so etwas eingesetzt werden, greifen sich die Leute an den Kopf.
Das ist genau der andere Teil, Bojan Barczewski nickt. Vielleicht schauen wir uns das noch mal ganz kurz an, wie sowas dann auch abläuft, wenn man dann plötzlich im Morgengrauen Besuch von der Polizei bekommt. Und dann geht es genau um solche Dinge, Beleidigungen, wo man sagen kann, naja, mein Gott, also seid nicht so weinerlich, seid nicht so zimperlich. Es ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ich würde gleich Bojan Barczewski gerne fragen wollen, wie eine amerikanische Öffentlichkeit auf so etwas dann draufschaut. Wir schauen einmal kurz rein.
Es ist 6 Uhr morgens an einem Dienstag und wir sind dabei, als die Polizei diese Wohnung im Nordwesten Deutschlands untersucht.
Hier ist die Polizei, wir müssen bitte mal mit Ihnen reden.
In der Wohnung durchsuchen 6 bewaffnete Beamte die Wohnung des Verdächtigen und beschlagnahmen seinen Laptop und sein Handy. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese elektronischen Geräte für ein Verbrechen verwendet wurden. Das Verbrechen, eine rassistische Karikatur online gestellt zu haben. Was ist die typische Reaktion, wenn die Polizei bei jemandem vor der Tür steht und sagt, hey, wir glauben, Sie haben das im Internet geschrieben?
In Deutschland sagen wir,
das wird man wohl doch mal sagen dürfen.
Es geht also um Straftaten wie das Posten im Internet. Und die Leute sind überrascht, dass es wirklich illegal ist, diese Art von Worten zu posten.
Ist es eine Straftat, jemanden in der Öffentlichkeit zu beleidigen?
Ja, das ist es.
Ist das, Bojan Maciejewski, genau das, was jemand wie J.D. Vance meint? Hat er in dem Zusammenhang etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagte, es kann auf Dauer nicht gut gehen, wenn Politiker Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung haben.
Also ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, dass Beleidigung strafbar ist, sogar Beleidigung im Internet, ist sehr überraschend für amerikanische Verhältnisse und nicht nur für amerikanische Verhältnisse. Ich war selber überrascht von dieser Sendung, muss ich ehrlich verstehen, obwohl ich ja wusste.
Aber nochmal, ne? Aktionstag läuft nicht jeden Tag so. Das ist wichtig, das zu verstehen.
Deswegen habe ich
das
genau, auch nochmal, aber da gibt es ja auch Politiker, inklusive des Vizekanzlers, die Leute anzeigen. Also wenn das stimmt, was in den Medien berichtet wurde, der Vizekanzler persönlich hat 700 bis 800 Leute angezeigt.
Die nicht berühmte Schwachkopf-Beleidigung, ne?
Ja, eben Schwachkopf. Also der hat eine Firma beantragt halt und die machen das halt für ihn automatisch quasi.
Ist in gewisser Weise auch ein Geschäftsmodell, wenn man so will, an dem Punkt.
Vermutlich ist das ein Geschäftsmodell,
ja, ne? Geschäftsmodell.
Aber man kann, natürlich, es ist schwer zu erklären, dass eine Person, die so viel Macht hat wie ein Politiker, wie ein Vizekanzler, ein Minister oder sonst was, die haben ja Dienstauto, Bodyguards, viel Steuergeld zur Verfügung und dann zeigen sie Leute an, wissen sie, das ist natürlich schwer zu vermitteln, dass Beleidigung, also eine rassistische Karikatur, das, was der Staatsanwalt gemeint hat,
ist was anderes.
Das ist was ganz anderes. Natürlich, Rassismus ist ja strafbar im persönlichen Umgang oder auch im Internet.
Nazi-Symbole auch, Volksverhetzung
und da ist vielleicht das ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln, dass in Deutschland Beleidigung im Internet, auf Twitter oder in sozialen Medien so strafbar ist, dass die Polizei im Morgengrauen zu dir nach Hause kommt und deine Geräte halt konfisziert oder noch Schlimmeres. Also das ist natürlich schwer zu erklären. Und dann hat er schnell die ganze MAGA-Truppe, inklusive J.D. Vance und glaube ich, Elon Musk auch noch, die haben den ganzen Tag heute gepostet über diese Sendung. Natürlich, das ist interessant, weil das ist ja linksliberale Sendung, die sie normalerweise wahrscheinlich nicht sehr gerne haben. Die MAGA-Leute, sondern ich hatte ja Feedback gehabt aus den Staaten, auch von konservativen Leuten, die sich ein bisschen gewundert haben, dass das halt läuft. Noch eine Bemerkung, in Großbritannien übrigens gibt es ja auch was Ähnliches. Da geht es nicht um Beleidigung, aber andere Straftaten, die werden auch so halt mit der Härte des Gesetzes verfolgt.
Aber die Geschichte aus England, der Mann vor der Abtreibungsklinik, die er da zitiert, das ist natürlich schon hart, wenn man das so erzählt, wie es ja offensichtlich gar nicht war.
Was ist das in England?
J.D. Vance sagt in dieser Rede, da steht ein Mann im stillen Gebet vor einer Abtreibungsklinik und wird dann aufgefordert, irgendwie zu gehen. Und am Ende endet das mit tausenden Pfund Strafe, die er bezahlen muss. Offensichtlich, das ist das, was wir recherchieren konnten und auch andere Kollegen, war es ein bisschen anders. Offensichtlich ist dieser Mann mehrfach aufgefordert worden, zu gehen. Da gibt es so eine Art Bannmeile.
Und 200 Meter, glaube ich.
So. Ja. Und wenn das Gesetz ist, ist das Gesetz. Also wenn wir falsch parken, dann haben wir auch eine Konsequenz zu befürchten. Schlicht und ergreifend, dann gibt es eine Strafe von 100 Pfund. Und
dann hat er die nicht bezahlt.
Er bezahlt die nicht. Da ist wieder die Analogie zum Parkticket. Und irgendwann sind es viele Tausend. Und lässt er alles weg und sagt, guck mal, das ist das Problem mit der Meinungsfreiheit.
Und deshalb ist das ja ein Zerrbild, was er da zeichnet. Also man kann sicherlich über die Frage, ist der Meinungskorridor in Deutschland zu sehr verengt worden? Da würde ich sagen, ja, das ist schon so, dass wir unter dem Deckmantel, man dürfe über bestimmte politische Themen nicht sprechen, manche politische Wettbewerber dazu neigen, alles in die rechte Ecke zu stellen oder gleich immer mit der Nazi-Keule oder dem...
Hat Friedrich Merz ja gerade erlebt.
Ja. Ja, das passiert halt in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler gewesen, weil das sind natürlich schon Menschen, die haben Ängste, die wollen bestimmte Dinge nicht und damit muss man sich politisch auseinandersetzen. Aber das, was der gezeichnet hat, der Vance, und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise, es war ja so eine Umprogrammierung von Begriffen. Ich hatte wirklich dieses 1984 Gefühl, das war irgendwie Neusprech, was er da gemacht hat.
Orwell.
George Orwell. Mhm. Und das war natürlich intelligent, dass das dann manche als intellektuelle Höchstleistung feiern, finde ich dann schon wieder auch bemerkenswert. Aber und es war natürlich eine gewaltige Demütigung, auf die Münchner Sicherheitskonferenz zu gehen und diese Rede zu halten, das Thema Sicherheit überhaupt nicht zu erwähnen in einer Situation, in der mitten in Europa Krieg ist. Also das ist schon heftig gewesen.
Das ist sozusagen, Frau Winkelmann, Teil dieses Kulturkampfs. Das ist ja noch was anderes und vielleicht sollten wir im letzten Teil der Sendung darüber uns einmal kurz Gedanken machen. Ist ja noch was anderes gefallen. Denkt nicht so viel über Brandmauern nach. Lasst das mal mit diesen Brandmauern. Das ist im Grunde die sehr klare Aufforderung. Also wenn auch da wieder der politische Wille des Volkes, wessen auch immer, ist, dass beispielsweise die CDU eine Koalition macht mit der AfD, dann macht das, weil das ist dann sozusagen der politische Auftrag. Und lasst mal dieses Brandmauergerede. Was passiert da gerade?
Und da steckte ja auch eine Drohung drin, nicht? Da steckte sozusagen die Drohung drin, die da lautete, wenn ihr dies nicht tut, dann werdet ihr noch viel größeren Ärger mit uns bekommen, als ihr jetzt erst ahnt. Daher bin ich überrascht, dass Sie sagen, er habe von der AfD gar nicht so viel Ahnung, weil auf mich wirkte es so, als habe er die Ereignisse zuvor in Deutschland verfolgt.
Hat er behauptet, ja.
Wahrscheinlich wusste er ja aber, dass genau dies die CDU im Bundestag unmittelbar vorher, also in die...
Das wusste er sicherlich. Nee, ja. Der meinte, er hatte keine Ahnung vom Wahlprogramm und von der Politik der AfD außer Migration. Okay,
also was im Zusammenhang, nur ganz kurzer Einschub, ein bisschen komisch ist in dem Zusammenhang, ist, dass jemand wie Elon Musk, der ja auch in Gesprächen mit Frau Weidel erkennbar nicht so richtig, glaube ich, weiß, mit wem man es da zu tun hat, dann aber Bilder von Björn Höcke postet und sagt, so eigentlich ein guter Mann. Das heißt, da versteht jemand dann schon sehr genau, mit wem man es da zu tun hat. Also wenn du dich mit Thüringen auskennst, aus dem fernen Amerika, dann hast du dich immer mal damit beschäftigt. Du spielst damit und du weißt auch genau, was es auslöst in dieser deutschen Gesellschaft.
Ja, und daher, also ich wäre es davon ausgegangen, ich bin froh, dass Sie das sagen und das bestätigen, dass J.D. Vance natürlich wusste, dass Ende Januar die Union im Bundestag sozusagen diese spontane Harakiri-Aktion von Friedrich Merz hin eben mit der AfD zusammen abgestimmt hat, die Brandmauer dadurch faktisch eingerissen hat und dass dies sozusagen Teil der deutschen Zukunft ist, dass wir nie mehr wissen werden, ob nicht die Union zusammengehen wird mit Rechtsextremen, um bestimmte Gesetze durchzubringen. Damit spielte er wohl wissend, dass er hier sozusagen dann Teil der Bewegung ist, die versucht, am liberalen Fundament unseres Staats und unserer Demokratie zu zündeln.
Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen.
Ich habe Ihre Kritik auch nicht gehört an Herrn Merz, dabei hätte ich Sie so
eingeschätzt. Dann hätten Sie besser zuhören sollen. Dann hätten Sie es gelesen.
Nämlich?
Naja, ich habe schon sehr deutlich gesagt, dass ich mit dieser Entscheidung gehadert habe. Ich habe sie aber allerdings auch nicht getroffen. Ich bin nicht Mitglied der Fraktion. Dass ich es aber richtig finde, dass man das Thema Migration in die Mitte des Parlaments trägt, weil wir brauchen Lösungen in der Migrationsfrage, weil wir sonst, glaube ich, das Thema Rechtspopulismus, Populismus in diesem Land nicht in den Griff kriegen.
Es ging ja nicht um eine Debatte, es ging ja um eine Abstimmung.
Ja, aber wir haben ja nicht mit der AfD abgestimmt, sondern wir haben einen Vorschlag zur Abstimmung gestellt. Und das ist für mich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Es hat keine Gespräche mit der AfD gegeben, keine Verabredung, gar nichts. Und Friedrich Merz hat sehr deutlich gemacht, es gibt keine Koalition, es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Minderheitsregierung. Und dahinter steht...
Alles.
Das muss man aber sagen, also gemeinsam abstimmen und so, das hat es ja nicht gegeben. Also man kann das falsch finden, aber es ist keine gemeinsame Abstimmung. Sagen,
also vielleicht ist es nicht unbedingt eine klassische Zusammenarbeit, aber eine gemeinsame Abstimmung war es dann schon. Das ist Semantik. Herr Panczewski.
Nee, das ist schon wichtig.
Ja, ich wollte nur als Außenbeobachter sagen, die Brandmauer hat in Österreich nicht gehalten, in Frankreich aber auch nicht. Dort hieß es Cordon Sanitaire, hat es nicht funktioniert.
So heißt es also, auch im Europäischen Parlament, ist auch schon hinüber.
Also ich bin gespannt, um Deutschland...
Ist auf kommunaler Ebene auch in Deutschland längst hinüber.
Ob es in Deutschland... ich habe den österreichischen Kanzler in München getroffen und der meinte, bei 28% kannst du keine Brandmauer haben. Also,
und das sehen Sie auch für Deutschland kommen?
Also ich habe ja keine Ahnung, ich kann das nicht prophezeien, aber ich bin gespannt, ob es in Deutschland etwas funktioniert.
Aber Sie sagen sozusagen, der Moment, an dem es nicht mehr zu halten ist, ist nicht mehr weit.
Also den Umfragen nach nicht, natürlich nicht. Also das sind über 20% jetzt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie arithmetisch sich das ausgehen wird in der nächsten Koalition.
Noch ist es etwas, mit dem man rechnet und sehr
kompliziert. Bei der CDU war die Rede von Brandmauer gegen links natürlich. Und die Brandmauer ist schon längst weg jetzt natürlich. Mhm.
Ich denke, es wird ganz stark darauf ankommen, wie die Parteien des demokratischen Spektrums, ich will gar nicht von demokratischer Mitte sprechen, weil wir reden ja auch über linke Parteien, wenn wir jetzt über SPD und Grüne sprechen. Die Frage ist, was schaffen wir jetzt an Lösungen für die Probleme, die viele Menschen wahrnehmen? Und das ist, darauf wird es entscheidend ankommen.
Ich sehe die Zwickmühle, mich trotzdem noch mal interessieren, Herr De Masi, auch Ihre Partei, nicht Sie, Sie sitzen ja im Europaparlament, so wie Karin Prini in Schleswig-Holstein im Landtag sitzt, aber Ihre Partei hat mit abgestimmt. Nicht am Mittwoch, aber am Freitag. Ne?
Die Hand haben am Freitag dem CDU.
Mittwoch auch.
Wir haben am Freitag.
Bitte? Mittwoch auch. Mittwoch nein, die erste.
Ja. Nein. Wir haben am Freitag das war ein Freitag in dieser Woche, dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz zugestimmt, also dem Antrag der CDU.
Das meine ich nicht.
Und wir haben an dem Mittwoch davor uns enthalten zu dem sogenannten Fünf-Punkte-Plan. Genau. Wir haben gegen den 27-Punkte-Plan gestimmt. Und erst einmal finde ich eines wichtig. Wir haben ja jetzt gesehen, nach dieser Abstimmung, also die AfD schwankt etwas, aber ist weiter in dem Bereich, wo sie ist. Ihre große Verdopplung hat sie in den Jahren der Ampel erlebt und nicht nach einer Abstimmung im Bundestag. Ich glaube, das gehört zur Perspektive. Und jetzt können wir unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was die AfD so stark gemacht hat. Aber der entscheidende Punkt wäre ja, wenn es darum geht, die AfD zu bekämpfen, wenn man darüber in Sorge ist, und ich bin darüber in Sorge, ihre Stärke, dann sollte man vielleicht sich viel mehr darüber politisch auseinandersetzen, was sie so stark gemacht hat. Und ich will das
ist ja ein anderes Thema.
Wir reden
jetzt über eine konkrete Situation.
Das ist für mich kein anderes Thema und ich will Ihnen sagen, warum. Also wir haben uns zum Beispiel am Mittwoch enthalten, weil wir den Vorschlag von Herrn Merz, da jetzt irgendwie die 4000 Kilometer Grenze zu überwachen und auch, ich nenne das mal so, dieses Maulheldentum, wie viele Leute man da jetzt irgendwie, die ausreisepflichtig sind, jetzt sofort verhaftet. Das fanden wir nicht den adäquaten Weg. Bei den 27-Punkte-Plan waren auch Dinge dabei, die wir falsch fanden. Also zum Beispiel bestimmte Überwachungsmaßnahmen, die jetzt unbescholtene Bürger getroffen hätten. Oder wenn in den Anträgen suggeriert wird, dass für die Migrationskrise alleine jetzt irgendwie Putin verantwortlich wäre. Der IS ist zum Beispiel während des Irakkrieges entstanden. Da haben wir also dagegen gestimmt. So, und bei uns war das auch eine schwierige Entscheidung, weil wir sagen eindeutig, wir müssen die irreguläre Migration verringern, und zwar um die Integration derjenigen, die hier einen Schutzanspruch haben, zu ermöglichen, weil es fehlen zum Beispiel 800.000 Wohnungen in Deutschland. Und da müssen wir von den Zahlen runter. Und das Interessante ist, dass die beiden Dinge, um die es in dem Zustrombegrenzungsgesetz ging, das war ja für die sogenannten Subsidiären, also die einen temporären Schutzstatus haben, den Familiennachzug zu beschränken. Der ist bereits eingeschränkt, ich glaube, auf 1.000 Visa pro Monat. Und mehr Kompetenzen.
Also 1.000 im Monat, mehr ist es nicht.
Genau.
10.000, 12.000
genau.
Leute.
Und die Kompetenzen der Bundespolizei, sozusagen die Identität von jemandem zu überprüfen, auch jemand erstmal in Gewahrsam zu nehmen, zu erweitern. Interessanterweise haben beiden Punkten sowohl Sozialdemokraten als Grüne im Bundesrat in der Ministerpräsidentenkonferenz zugestimmt.
Exakt,
ja. So ist es.
Und jetzt mal, sei mal dahingestellt, dass...
Nee, Sie haben da den Punkt.
Mal dahingestellt, dass...
Deswegen ist diese Empörung darüber nicht so richtig glaubwürdig. Das ist
ich
das, was
Ihnen
Sie sagen
wollen. Dass meine frühere Partei zum Beispiel, die profitiert jetzt enorm bei jüngeren Leuten davon, dass die natürlich schockiert sind, weil hier der Antrag mit der AfD beschlossen wurde. Und ich verstehe das sehr gut. Ich bin selber in die Politik gegangen als Jugendlicher, aus dem Engagement gegen rechts. Ich verstehe das sehr gut. Ich glaube nur, meine frühere Partei, die macht sich zum Beispiel einfach, die sagt, im Prinzip haben wir kein Kapazitätsproblem. Wir müssen, sagen, nicht diese harten Entscheidungen treffen, ob wir jetzt bei den Subsidiären oder bei sonst wem irgendetwas einschränken. Und ich finde, das ist keine verantwortungsethische Position, weil es meines Erachtens der AfD die Hasen in die Küche treibt. Und weil es im Übrigen auch diejenigen, die sagen, seit vielen Generationen hier leben, mit einer Zuwanderungsgeschichte, die unter anderen Voraussetzungen hergekommen sind, direkt in Arbeit, wo sie dann Erwerb hatten und die Sprache gelernt haben, die werden mittlerweile teilweise schief angeguckt und die merken in ihren Wohnvierteln den Druck. Und natürlich all die Menschen, die zu uns kommen, die tun das aus verständlichen und nachvollziehbaren Gründen. Aber man muss doch entscheiden, wenn man 300.000 Leute hat und 0,7 fallen unter das Asylrecht, weil wir halt geografisch, wenn jemand vom Staat verfolgt ist, hat er sowieso nur die Chance, wenn er quasi mit dem Flieger kommt. Dann gibt es ungefähr 13%, die unter Genfer Konvention fallen. Das heißt, die sind nicht staatlich verfolgt, aber sind anderweitig verfolgt aufgrund ihrer Religion oder was auch immer. Und dann gibt es ungefähr diese 25%, meine ich, Subsidiären, die einen temporären Schutzstatus haben. Und ich kann verstehen, wenn die teilweise über viele Jahre hier sind, wenn die ihre Familie nicht sehen können. Familie kann ja auch stabilisieren. Das ist schlimm und das ist eine Härte.
Ist aber alles nicht aber der Punkt.
Dann muss man überlegen, wenn die schon hier so lange sind und hier arbeiten, dann lasst uns ihnen doch einen Status geben, also dass wir auch diejenigen belohnen, die sich hier integriert haben und in Arbeit sind. Weil wir schieben immer diejenigen ab, die man morgens beim Bäcker antrifft, ja, weil sie die Brötchen
backen. Haben wir gerade heute wieder erlebt.
Und die anderen finden wir nicht auf. Es ist aber eine Lüge zu meinen, man könne das alles über Abschiebungen lösen. Ja, und ich, weil das hat Herr Scholz angekündigt, das bindet
das
Ressourcen von der Polizei. Wir haben diesen Fall in Lüneburg jetzt gerade gehabt, ein Mann aus Guinea-Bissau. Das funktioniert gar nicht. Das heißt, wir müssen die Zahlen irgendwo reduzieren. Und das heißt einerseits Verfahren in Drittstaaten. Das heißt,
ist schon klar, wir haben das häufig besprochen. Herr Maas, ich würde gerne Frau Winkelmann.
Ein letzter Punkt, weil der mir wichtig ist. Herr Habeck hat in der nächsten Woche einen Plan vorgelegt, in dem er im Prinzip auch die Backen aufgeblasen hat, eine riesen Vollzugsinitiative angekündigt hat, für die wir gar nicht die Ressourcen derzeit haben, und dann gesagt hat, er möchte keine Zurückweisung wie Herr Merz, sondern er möchte die Dublin-Partner verklagen. Und was heißt das? Das wurde in der Öffentlichkeit kaum diskutiert. Das heißt, er wollte im Kern nicht, dass wir die Leute zurückweisen, sondern die anderen dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr zu uns kommen. Und das ist der Zustand von vor 2015, als Orban die Grenze dicht gemacht hat.
Der hat
so, und
hat
wenn man jetzt in dieser Frage also nur Nuancen zu Herrn Merz hat, dann ist es doch verlogen, wenn man aus der Frage, wer hat wo abgestimmt, eine solche Debatte macht. Dann hätten die sich ja auch zusammen an einen Tisch setzen.
Frau Winkelmann, ist der Tabubruch vielleicht etwas anderes? Oder lass es mich so sagen, die Veränderung in der politischen Kultur. Der Befund, die Diagnose, haben wir alles ganz häufig diskutiert und das wird auch in den USA ähnlich diskutiert. Was neu ist, und das war ja auch das Neue an dieser Rede, ist die Kompromisslosigkeit, die da drin ist. Was neu ist, ist eine Ansage wie die von Friedrich Merz zu sagen, ich schaue wieder links, schaue wieder rechts, schaue nur geradeaus. Mit anderen Worten, Pistole auf die Brust, entweder macht ihr das genauso und ansonsten stimmen wir ab, mit wem auch immer. Und wenn man sozusagen jemanden sich wie J.D. Vance anguckt oder wenn man sich die amerikanische Situation anguckt, dann ist dort genau diese Kompromisslosigkeit zu beobachten. Und man wird das Gefühl nicht los. Und das ist doch das, wo dieses Störgefühl und auch diese Unruhe gerade herkommt. Da sind diese Jungs, vielleicht können wir das Foto mit Elon Musk und dieser lustigen Schirmmütze noch mal zeigen. Da sind Leute, ein sehr libertärer Ansatz, die irgendwie der Meinung sind, das, was ein Xi in China kann, das, was Putin in Russland kann, das hätten wir eigentlich auch gerne. Am ersten Tag, und das ist immer die stehende Formulierung, am ersten Tag im Amt werden wir das genauso durchsetzen. Diese Demokratie ist langsam, ist lahm, ist müde. Das heißt, das, was mal der Kern, die große Qualität von Demokratie war, die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, Kompromisse zu finden, ist plötzlich sozusagen der größte Nachteil, ist das, was als unvorteilhaft empfunden wird, als etwas, was uns einfach nicht weiterbringt. Und diese Jungs würden es eigentlich gerne so machen, wie der Mann in Peking, wie der Mann in Moskau. Es lasst uns einfach durchziehen. Und wenn ich dann höre, wie auch ein Friedrich Merz sagt, am ersten Tag im Amt werde ich das genauso machen, dann denke ich, warte mal, den Satz habe ich so schon mal gehört.
Ja, Merz hat eine Woche lang den kleinen Trump gegeben, Backen aufblasen und alles an Tag 1 dekretieren wollen. Es war lächerlich. Und ich glaube, er hat es dann auch gemerkt, weil die ganze Aktion ja in nichts geführt hat. Deswegen, ich freue mich, dass Herr Di Masi alle Zahlen zur Zuwanderung so gut präsent hat. Es ging in der Woche nicht um Details, es ging auch nicht um konkrete Gesetze. Es ging darum zu beweisen, ob wir eine antifaschistische Grundlage haben im Parlament. Und die Chance haben Sie, hat das Bündnis Sahra Wagenknecht vorbeiziehen lassen, sich dem anzuschließen,
naja, den antifaschistischen Konsens. Es gibt eine Studie. Aber
wirklich bedauerlich.
Ja. Und dann Frau Prim, Frau Winkelmann,
es war wirklich bedauerlich. Man hätte gedacht, dass die BSW steht zu dem, was diese Bundesrepublik eigentlich ausmacht. So sehr wir uns streiten, wir wissen, wir wollen keine Rechtsextremen im Parlament, wir wollen nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Diese Republik beruht darauf, dass sie eine liberale Rechtsstaatlichkeit hat mit einer Lehre, die sie im 20. Jahrhundert gezogen hat. Und das hat das BSW aber nicht geteilt. Und deswegen ist es vollkommen egal, was sie jetzt anderen Leuten vorwerfen im Parlament, die eventuell an anderer Stelle ebenfalls sich, wie ich finde, nicht zielführend zur Migration geäußert haben. Aber Sie hätten dabei sein können, einen antifaschistischen Konsens zu formulieren. Sie haben es nicht gemacht. Und Herr Merz hat in dieser Woche bewiesen, wozu er imstande ist. Direkt am Montag danach hat er so getan, als wäre nichts gewesen. Direkt am Montag danach war er ja ein großer Koalitionär. Er hat der SPD gezeigt, dass er im Grunde mit ihr zusammenarbeiten will und quasi schon auch Bedingungen formuliert. Stichwort erst Bürgergeld eindampfen und dann Schuldenbremse reformieren. Aber in der Woche hat er gezeigt, dass er imstande wäre, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das war erschütternd für alle.
Frau Prien schüttelt
den Kopf. Ja, ich schüttel den Kopf, weil so zu tun, als hätte die CDU oder hätte Friedrich Merz den antifaschistischen oder ich würde sagen antitotalitären Grundkonsens aufgekündigt, das halte ich für vollkommen überzogen. Das ist nie passiert, sondern worum es ging, war in einer Wahlkampfsituation den Menschen, die den Vertrauen in die Lösungsfähigkeit dieses politischen Systems haufenweise verlieren. Gucken Sie sich doch mal an, wie die Vertrauenswerte in dieses politische System erodiert sind in den letzten 3,5 Jahren. Sie haben es ja gesagt, die AfD ist ja...
Es ist richtig, aber auch um den Preis, dass man Dinge verspricht, von denen man weiß, Stichwort am ersten Tag im Amt werde ich, Klammer auf, ich bin kein amerikanischer Präsident, ich kann das gar nicht, Klammer zu, auch um den Preis, dass man sehr viel Glaubwürdigkeit verliert.
Oder Glaubwürdigkeit gewinnt, das war ja sein Kalkül. Es ging ja darum die Entschlossenheit in dieser Frage.
Muss das ja nicht beweisen. Aber in einer Woche
es ging ja darum, die Entschlossenheit in dieser Frage zu dokumentieren. Und worauf er ja abgehoben hat, ist, dass die Zurückweisung an der Grenze beziehungsweise die Nichtzurückweisung an der Grenze bis heute ja auf der Grundlage einer Verwaltungsanweisung des Innenministers erfolgt. Und das hätte er natürlich.
Politische Kultur, das Wording, die Sprache, war wirklich wie die von Trump. Nee. Ohne aber die Möglichkeit,
Also Friedrich Merz, man kann ja viel über Friedrich Merz sagen, aber er
ist dass er Trump ist. Ich habe gesagt, dieser Satz, also dieser Gedanke, Entschlossenheit, maximale Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Ich werde am ersten Tag im Amt und das klang so wie, ich werde dann ähnlich wie ein amerikanischer Präsident Dekrete unterschreiben.
Als Gegenentwurf zu einem Kanzler, der jetzt noch im Amt ist, der ja null Führungsqualitäten gezeigt hat der sich verweigert hat, zum Beispiel in Europa eine Führungsrolle zu übernehmen, der sich verweigert, in diesen Fragen einen politischen Kurs vorzugeben. Die Menschen wollen, dass Politiker sagen, was geht und was nicht geht.
Die Leute wollen nicht, dass Politiker sagen, was geht, sondern die Leute wollen, dass Politiker tun, sie sagen.
Gut, erstmal muss man ja die Möglichkeit haben, Herr Lanz. Erstmal muss der Wähler sprechen. Und das war das Angebot an den Wähler, das wir gemacht haben.
Ist das seriös, das so zu sagen? Nur darum geht es mir. Kompromisslosigkeit, wenn man doch genau weiß.
Natürlich wird es.
Friedrich Merz, um das ganz klar zu sagen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube nie, dass der mit der AfD gemeinsame Sache machen wird. Glaube ich nicht.
Wird er nicht.
Sind Sie sich da bei allen Teilen Ihrer Partei ganz sicher?
Ich bin mir sicher, dass die CDU Deutschlands keine Koalition mit der AfD eingehen wird.
Und ich bin genauso überzeugt, dass Friedrich Merz ein sehr leidenschaftlicher Parlamentarier ist.
Absolut.
Als solcher muss er aber doch wissen, dass das, was in Amerika unter Umständen geht, dass das hier nicht geht. Das weiß er doch ganz genau.
Aber er hat doch sehr deutlich gemacht, und das ist auch richtig so, dass die Migrationsfrage für uns eine so entscheidende Frage ist, dass jeder, der mit uns koalieren will, in der Migrationsfrage sich auf uns deutlich wird zubewegen müssen. Und das, finde ich, ist ein legitimer
Nicht deutlich wird zubewegen müssen, sondern entweder so oder gar nicht.
Deutlich wird zubewegen müssen.
Das ist anders als das, was sozusagen eigentlich die Definition
von Demokratie ist. Sie haben ja vorhin Semantik. Ist das jetzt nicht Semantik?
Nee, finde ich nicht.
Ja, ich finde schon.
Also natürlich. Nein, finde ich nicht, sorry. Nein, Entschuldigung, Parlamentarismus, Demokratie.
Nee, aber Frau die stellt doch niemand in Frage. Frau Winkelmann, die stellt doch keine Kompromisse mehr.
Er hat doch sozusagen das ganze Instrumentarium ausgepackt an, ich mache das an Tag 1, ich mache keine Kompromisse mehr, da gibt es kein Links und kein Rechts. Und
im Grunde schien er
zu glauben, dass er an Tag 1 auch die Tausenden von Beamten haben würde, mit denen er die Grenzen dicht machen kann.
Ja, die Grenzen werden doch jetzt auch kontrolliert. Hieß es auch jahrelang, geht
die niemand einhalten können wird. Das ist halt das Schlimme daran.
Eine große Show veranstaltet. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Winkelmann, ich hätte mich gerne mit an. Uns nützt das nicht. Ja? Also bei uns ging das ja auch quer durch das Wählerspektrum, weil es viele Leute gibt, die sagen, naja, wir haben jetzt nicht so diesen Open-Borders-Ansatz in der Linken, aber wir wollen jetzt auch nicht unbedingt in einem Team mit Herrn Merz sein, so, den wir ja auch Engagement für BlackRock und die wirtschafts- und sozialpolitischen Themen, für die er steht.
Das sehen wir alles weiter. Das muss jetzt nochmal gesagt werden.
Aber ich bin doch sehr genervt, wenn ich dann so aus dem Feuilleton oder so, wird mir dann was über den antifaschistischen Grundkonsens erzählt, nicht nur aufgrund meiner Familiengeschichte, sondern weil ich auch sagen möchte, es gibt eine Studie der schwedischen Zentralbank oder unter Beteiligung schwedischer Zentralbanker, die hat im Kern herausgefunden, bei 200 europäischen Wahlen, wir haben das ja nicht nur in Deutschland, wir haben das in Österreich und das in Italien, wir haben das bald in Frankreich, dass diese Politik, die die Ampel auch gemacht hat, also die öffentlichen Investitionen runterfahren, die soziale Schere geht auseinander, dass die rechte Parteien stärkt. Das heißt, eigentlich hieße antifaschistischer Grundkonsens gegen diese Politik der Ampel auf die Straße gehen. Und jetzt wird über einen Antrag diskutiert und dann wird verschwiegen, dass zum Beispiel SPD und Grüne bei der Frage des Abtreibungsparagrafens, wo die AfD eine andere Position hat als die, haben die aber gemeinsam in einer Verfahrensfrage abgestimmt im Parlament, auch um so die Mehrheit zu erreichen. Es gab in Thüringen eine Abstimmung von Grünen und Linken mit der AfD in einer Frage. Und deswegen finde ich die Debatte etwas unehrlich. Die entscheidende Frage ist doch, wie schafft man es, Migrationspolitik zu ordnen, ohne dass Rassismus, Ressentiments und diesen Dingen Vorschub gegeben werden.
Herr Masi, Sie verstehen mich schon genau richtig.
Es geht nicht um die Frage, ob sich bei der großen Migrationsfrage etwas ändern muss.
Es geht um die Frage, wenn Sie sagen, das ist eine Abstimmung.
Wissen Sie, warum wir den Brexit hatten? Wir hatten den Brexit unter anderem, also Migration. Mein Vater, der kam als Migrant nach Deutschland und hat sozusagen unter günstigen Voraussetzungen, war der erste in meiner Familie, der studieren konnte, meine Urgroßmutter war Analphabetin, der hat dann Pakete geklebt bei Wertkauf. Der ist zurückgegangen. Das war für ihn keine schöne Erfahrung. Und er kam unter sehr günstigen Voraussetzungen. Migration kann auch Stress bedeuten. Fragen Sie die Ureinwohner Amerikas, wie denen ihr sozusagen Erfahrung mit Migration.
Aber worauf wollen Sie hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass Migration, wenn in bestimmten Zahlen, also die 50.000, die wir in den Nullerjahren hatten, gar kein Problem. Wenn Sie aber sehr hohe Zahlen haben, und das wird dann noch gepaart mit einer Politik, wo Wohnraum und Ähnliches fehlt, kann das natürlich rechte Parteien enorm stärken. Und wir haben das in den USA auch, ist das ja ein großes Thema. Wir haben das in Großbritannien. Und deswegen ist antifaschistische Politik, Probleme zu lösen in Deutschland, und zwar in einer Art und Weise, die human ist, die aber auch Kapazitätsgrenzen anerkennt.
Noch ganz kurz, Brexit. Wir haben 2019 längere Zeit in England gedreht. Ich habe dort etwas verstanden. Die Brexit-Abstimmung hatte sehr viel zu tun, das ist anders als das, worum es hier geht. Die hatte was zu tun mit binneneuropäischer Migration.
Klar.
Und da ging es vor allen Dingen darum, dass man keine günstigen osteuropäischen Handwerker, Kellner, Kellnerinnen...
Die Debatte haben wir ja auch. Die
Schlachtung haben wollte, nur ganz kurz. Das passte sozusagen vielen Leuten in England nicht. Warum? Weil sie selber, die Taxifahrer, die Bauarbeiter, die Leute in der Gastronomie... Ja. Die sind unter die Räder gekommen, weil die Osteuropäer für sehr viel weniger gearbeitet haben. Und deswegen war der Brexit auch eine Abstimmung gegen eine sehr, sehr bescheuerte soziale Politik, schlechte Sozialpolitik.
Ja, absolut.
Weil die Leute das Gefühl hatten, da gibt es in Westminster eine Handvoll Leute,
absolut,
denen ohnehin das ganze Land gehört, denen ohnehin die teuren Häuser an der Themse gehören, die vor lauter Reichtum nicht mehr wissen, ob sie 4 oder 5 oder 6 Stockwerke unter die Erde bauen sollen, um sich ihren 5. Pool dort einzubauen, mit der Hilfe günstiger polnischer Handwerker, und zahlen in einer sehr begrenzten Übersicht Steuern. Das war das Thema, worum es ging. Absolut. Und deswegen geht es eben nicht nur um die Frage von Migration und das Gefühl sozusagen zu verkaufen. Wenn wir das mit den Zahlen einfach runterkriegen, das mit der Migration, dann ist alles gelöst.
Nein, Sie brauchen sozialen Zusammenhalt. Und so, das heißt, Sie müssen das Lohngefüge schützen.
Es geht auch darum, an der Ticken der soziale Frage zu beantworten.
Ja, aber Sie können doch nicht zum Beispiel sagen, also ich höre oft das Argument, bei uns wäre der Laden dicht, und das stimmt ja auch, in den Zulieferbetrieben, bei Amazon, in der Pflege, wenn wir nicht zum Beispiel die Leute mit subsidiären Schutzstatus hätten, die da jetzt arbeiten. Das stimmt auch. Aber das Problem ist ja, wir haben zum Beispiel 300.000 Menschen in Deutschland, die mal im Pflegeberuf waren, die dort nicht mehr arbeiten aufgrund der Arbeitsbedingungen. Und es ist doch nicht human zu sagen, wir lassen die Leute hier irgendwie im Industriegebiet vergammeln und ein paar picken wir uns raus.
Genau, das
sondern
Sie
dann muss man den Leuten im Rahmen der begrenzten Kapazitäten legale Möglichkeiten für die Arbeitsmigration geben. Und wir können aber nicht sagen, wir machen so eine Lotterie. Diejenigen, die es schaffen, die Schlepperbanden zu bezahlen, die kommen hierher, vergammeln im Industriegebiet und ein paar picken wir uns raus, weil die so uns günstig also die Wohnung putzen.
Und deswegen, Frau Winkelmann, ist es deswegen...
Wir hätten gerne Ihren Antrag gesehen im Bundestag zur Ermöglichung legaler Migration. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie den gestellt haben an jenem Freitag.
Wir dürfen gar keinen Antrag aufsetzen am Freitag, weil wir nämlich keinen Fraktionsstatus haben.
Sie können doch hier sehr schön
differenziert
erzählen.
Deswegen ist es sehr gut, wenn das BSW einen Fraktionsstatus bei der nächsten Wahl bekommt.
Dann können wir das um das auch nochmal gesagt zu haben.
Ja, so.
Aber Sie haben sich von der AfD das Thema diktieren lassen und von der AfD und von der Union den Sound diktieren lassen, und da haben Sie mitgemacht. Und Herr Merz hat sich eben von der AfD
Herr Habeck,
das Programm
Herr Habeck,
und den Ton
ganz
diktieren lassen.
Wir sind jetzt, wir wollen jetzt nicht reingehen wieder in den Wahlkampf. Aber es war interessant, mal darüber zu reden, was sozusagen der größere, man auch so will, kulturpolitische Zusammenhang zu der Rede von J.D. Vance ist. Die Art und Weise, wie das in Amerika, in den USA, im Weißen Haus insbesondere mittlerweile gesehen wird. Und ich glaube, was auch klar geworden ist, das sind genau die Verhältnisse, auf die wir nicht zusteuern sollten. Und deswegen bedeutet das Fähigkeit zum Kompromiss. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.